Kulturmenü. Der Podcast mit Angelika Ortner.
Ich spreche mit meinen Gästen über bekannte Musikstücke aus allen Stil- und Zeitepochen. Wir hören passende Musikbeispiele und versuchen in unseren Gesprächen einen neuen Zugang zur Musik zu ermöglichen. 1984 wurde der Benefizsong Do They Know It's Christmas veröffentlicht. Bob Geldof wollte damit Geld für die Opfer der Hungersnot in Äthiopien sammeln. Ein Jahr später, im Jänner 1985, haben sich 46 amerikanische Popstars zum selben Zweck versammelt und We Are The World aufgenommen. Im selben Jahr war der österreichische Beitrag der Song Warum. Nahezu alle Größen der damaligen Musikszene wurden vom Ideengeber und Produzenten Rudi Dollezahl zusammengebracht. Gemeinsam mit Wolfgang Ambros, Reinhard Fendrich und Christian Kolonowitz wurde die Idee geboren, als Grundlage des Refrains ein äthiopisches Volkslied in amharischer Sprache zu singen, um die Demut vor dem Land und seiner Kultur auszudrücken. Am 30. und 31. März 1985 wurde im Tonstudio von Wolfgang Ambros in Niederösterreich aufgenommen und fast alle waren dabei. Wolfgang Ambros, Georg Danzer, Maria Bill, Reinhard Fendrich, SDS, Hansi Duimitsch, Peter Cornelius, Wilfried, André Heller, Uli Bär, Opus, Die Schmetterlinge, Döf, KGB, Hansi Lang, Minisex, die Kurt Gober Band und Tom Petting. Bob Geldof wollte den Song in der weltweit ausgestrahlten TV-Sendung Live Aid mit einer Zuschauerzahl von 1 Milliarde Menschen zeigen. Und so kam es, dass alle Austropop-Künstler zum Live-Konzert von Opus nach Graz-Liebenau kamen und den Song Warum sangen. Es wurde gefilmt und weltweit ausgestrahlt. Alle Einnahmen kamen Karl-Heinz Böhms Initiative Menschen für Menschen zugute.
Im Land herrscht die Not, Hunger hat mit Dole, es gibt Waffen statt Brot.
Das Land verbrennt, das Elend kennt wie üblich kein Pardon.
Der große Bruder reibt sich die Hände und schickt die Munition.
Warum?
Der Stolz von Afrika.
Heute bist du Bettlerin, hilflos und allein.
Der Hunger ist ein Instrument, der Hunger stützt die Herren.
Wer dir nichts zum Fressen hat, der kann sich ja nicht wehren.
Warum?
Thank you.
Produzent und Regisseur Rudi Dollezal drehte Dokumentationen über Freddie Mercury und Whitney Houston und er kann viel über seine Begegnungen mit Michael Jackson, Bruce Springsteen, Frank Zappa und den Rolling Stones erzählen. Er produzierte Musikvideos für Falco, Georg Danzer, Austria 3 und viele andere. Zuletzt erschienen von ihm die Bücher My Friend Freddie über seine Freundschaft mit Freddie Mercury und die Geschichte des Austropop in 20 Songs, in dem auch der Song Warum ein eigenes Kapitel hat. Rudi, Ludwig Hirsch hat über Austropop einmal gesagt, ich mag den Begriff nicht, er klingt wie eine Automarke. Und wir haben im Vorfeld gesagt, wir hätten uns ja auch über Freddie Mercury unterhalten können. Aber wieso jetzt ist dir Austropop so eine Herzensangelegenheit?
Naja, schau, zwei Gründe. Erstens einmal sozusagen finde ich, dass das von uns allen, damit meine ich alle Künstler, auch alle Techniker, die mitgearbeitet haben, natürlich alle umsonst, ist eh, glaube ich, eine Benefizsache, dass uns da was ganz Gutes gelungen ist, weil 1 Million Geld ist hereingekommen für die Hungernden, für den Herrn Böhm, Menschen für Menschen. Und 1 Milliarde haben das gesehen. Dazu war es Nummer 1 in der Hitparade mehrere Wochen. Und wir haben unseren Beitrag geleistet. Ich finde es immer wichtig, obwohl ich sehr oft Videos machen durfte mit berühmten Leuten, sei es deutschsprachig oder international, dass ich hin und wieder auch etwas tue, um zu beweisen, dass Unterhaltung auch etwas mit Haltung zu tun haben kann. Also, dass ich nicht nur ein Mensch bin, der Leute Nummer 1 in der Hitparade hilft mit tollen Videos, wie ich das auch gerne mache, Falco, Rock Me Amadeus etc., sondern dass meine eigentliche Herkunft, ich habe ja begonnen in der Ohne Malkop-Redaktion, das war ein kritisches Jugendmagazin, und studiert habe Politikwissenschaft. Also ich komme eigentlich sozusagen durchaus von einer bewussten Ecke, die auch mit Politik, und damit meine ich nicht Parteipolitik, ich aufgewachsen bin. Ob das die Bewegung war gegen das Atomkraftwerk, ob das die Besetzung von der Arena in Wien war, die eine neue Jugendkultur eröffnet hat, waren mir diese Dinge auch oft ein Anliegen. Und es wären halt die Pop-Hits und die Videos, die ich gemacht habe, sind bekannter als die Dinge. Aber ich versuche immer wieder auch diese Dinge, deswegen jetzt warum, mit ins Spiel zu bringen, weil wir zeigen können, was für eine Kraft auch die Popkultur hat, um Dinge zu verändern. Ich meine, der Bob Geldof hat es zur Perfektion gemacht und seine lockere Art, wie er da gesagt hat, ich bin euch nicht einmal dankbar, es ist das Mindeste, was ihr machen könnt, dass ihr jetzt spendet, weil ihr sitzt alle zu Hause im warmen Wohnzimmer und dort verhungern die Kinder. Das hat mir gut gefallen. Also das nicht so, ah, bitte und seid doch so lieb. Und deswegen wollten wir auch bei Warum, wie gesagt, Idee Ambros Fendrich Kolonowitz und meine Wenigkeit, etwas verwenden, wo wir Demut, wie du richtig gesagt hast, ausdrücken. Und außerdem ist es eines der wenigen Dinge, wo alle Österreicher zusammen was gemacht haben. Also denk nach, wo war noch irgendwo ein Event? Ja, Opus hat immer wieder in der Grazer Oper so Konzerte gegeben, wo sie Gäste eingeladen haben. Der Wolfgang Ambros hat einmal zum Jubiläum in der Stadthalle ein paar Gäste eingeladen. Aber so, dass wirklich die gesamte österreichische Popszene gemeinsam ein Projekt macht, das war eigentlich nur bei Austria für Afrika.
Du hast gesagt, Unterhaltung hat was mit Haltung zu tun. Das war auch der Leitspruch von Udo Jürgens.
Ja, es war der Leitspruch von Udo Jürgens, der André Heller behauptet, er hat es erfunden. Ich habe nicht gesagt, ich habe es erfunden, sondern wenn man, so wie ich, plötzlich mit Queen oder Rolling Stones oder Whitney Houston sozusagen im inneren Zirkel arbeitet und die Arbeit von mir weltweit gesehen wird, verliert man ein bisschen, ist die Gefahr da, dass man ein bisschen den Fokus verliert, dass wir eben auch, dass es auch andere Dinge gibt als nur schöne Popmusik. Mhm. Und deswegen liegt mir das am Herzen.
Ja, erzähl doch bitte mal von dieser Produktion von Warum. Also wir dürfen jetzt nicht vergessen, dass das damals die Zeit war vor WhatsApp, vor E-Mails, vor permanenter Erreichbarkeit. Wie hast du eigentlich so schnell alle zusammentrommeln können?
Per Telefon, und die Telefone hatten damals noch Schnüre und waren an die Wand, mit der Wand verbunden.
Und Anrufbeantworter hat es gegeben.
Und es gab Anrufbeantworter. Nein, es war natürlich schon so, dass ich durch meine Arbeit in Österreich, ich habe 1975 1980 angefangen für und mit österreichischen Popstars Filmchen, man nannte es damals noch gar nicht Videos, später Musikvideos zu produzieren und zu drehen. Und es waren damals, waren wir auch irgendwie eine Gemeinschaft. Also das gibt es in der Form heute nicht mehr. Aber was auch nichts macht, also auch die ganzen jungen Bands wie Wanda, Bilderbuch etc. haben meine größte Hochachtung, aber man ist nicht mehr verhabert. Ja, so wie damals, wo praktisch jeder, ich von jedem die Telefonnummer gehabt habe und gesagt habe, komm, wir haben da eine Idee. Es war so, dass wir uns, wie gesagt, am Anfang, ich bin zurückgekommen von einem Meeting mit Bob Geldof, weil ich war auch in die große BBC-Fernsehsendung involviert, die weltweit rausgestrahlt wurde. Und mir hat der so imponiert, dass ich zurückgekommen bin. Ich war wirklich begeistert und habe sofort den Wolfgang angerufen und gesagt, Alter, wir müssen irgendwas machen.
Schau, Entschuldige, war das nicht eine Preisverleihung, wo der Bob Geldof einen Preis gekriegt hat für das Do They Know It's Christmas?
Es war gut recherchiert. Es war in Montreux, bei der Goldenen Rose von Montreux. Er hat zwar keinen Preis bekommen, aber bei der Preisverleihung hat er die Fernsehsendung angekündigt. Mhm. Ja. Es gab damals schon die Single Do They Know It's Christmas, die er mit allen englischen Stars aufgenommen hat. Und dort haben wir uns quasi zum ersten Mal face-to-face getroffen. Und ich bin ja auch nicht unstolz für die österreichische Szene, dass wir die Zweiten waren. Also nach England und vor Amerika haben die österreichischen Popstars dieses Lied aufgenommen. Deswegen gibt es zum Beispiel in der Live-Aid-Sendung, soweit ich jetzt mich erinnere, die amerikanische Version noch gar nicht. Und der hat mich so begeistert, dass ich dann zurückgekommen bin nach Wien und ich habe sofort den Wolfgang Ambros angerufen und gesagt, heißt, ich komme da jetzt von einer Besprechung, wir müssen da auch was machen. Ja? Und wir haben uns getroffen, irgendwo im ersten Bezirk, ich glaube, es war im Inkognito, bei der Volksoper. Und er hat gesagt, ja, na gut, dann brauchen wir auf jeden Fall den Christian dazu. Christian Kolonowitz ist ein von mir unglaublich geschätztes Genie. Er schimpft mich zwar immer, wenn ich das sage, aber ist einer der wenigen Menschen, die ich kenne, der sowohl in der fundierten klassischen Musik als auch in allen Sphären der Populärkultur zu Hause ist. Das kann, dirigieren kann, für ganze Orchester Dinge schreiben kann und wahnsinnig viele gute kreative Ideen hat, seit Jahrzehnten. Ja.
Und er ist wahnsinnig freundlich.
Ja, man ist ein kann sehr lieber Kerl. Er ist ein unglaublich lieber, guter Mensch. Ja. Im Richtigen nicht ein gut Mensch, sondern ein wirklich guter Mensch, der die Menschen lieb hat. Und dann war die zweite Idee von Wolfgang, wir brauchen den Reinhard dazu. Fendrich. Und so haben wir uns im Haus von Reinhard, das war in Brunn am Gebirge, zum ersten Mal getroffen und haben einmal überlegt, wie gehen wir das überhaupt an. Der Christian am Klavier und haben so überlegt. Und da entstand die Idee, ich weiß jetzt nicht mehr von wem von uns Vieren es war, wo wir gesagt haben, es studieren ja auch Leute in Wien, es wird doch sicher auch Äthiopier geben, die in Wien studieren. Und dann haben wir über verschiedene Jugendorganisationen und so weiter und Hilfsorganisationen Zugang zu Studenten, es waren im Endeffekt dann 4, ein Mann und 3 Frauen, bekommen, die sehr gut Deutsch sprachen, auch oder gut genug Deutsch, dass wir unser Anliegen vermitteln konnten. Und die haben wir dann zu einem weiteren Meeting in Brunn am Gebirge getroffen und haben uns hingesetzt, wir haben irgendwie Aufnahmegeräten und haben gesagt, singt einmal alle guten Volkslieder, die jeder kennt in Äthiopien. Und dann haben die gesungen und gesagt, na, danke, was anders. Und dann haben die wieder gesungen, na, das ist ja. Und dann plötzlich war, Eme du mene, cha, und gesagt, das ist es. Ja. Weil das hat so ein bisschen einen Charakter von einem Chorus, von einem Refrain. Und dann haben wir uns das übersetzen lassen. Und was in den deutschen Strophen gesungen wird, ist in etwa die Übersetzung des Refrains. Dann begann die eigentliche Arbeit, also alle dafür zu gewinnen. Leider Gottes hatte der Christian zu den 2 Tagen, die im Bauhaus frei waren, keine Zeit. Daher war er bei den eigentlichen Aufnahmen nicht dabei. Aber ich habe dann sozusagen aber bei der Initialzündung. Und dann habe ich eben im Powershow-Studio für diese 2 Tage alle zusammengetrommelt, wobei der André Heller wollte es extra aufnehmen. Ich glaube, er hatte nicht so gesagt, am zweiten Tag hat er keine Zeit. Ich habe das nicht hinterfragt. Ich glaube, er wollte sich nicht in eine Reihe stellen, weil er sieht sich ja immer als eine besondere Person.
Man sieht das im Video. Es gibt natürlich ein Video von diesem Lied und da ist er separat
aufgenommen
und separat. Ja. Aber die anderen sieht man alle in der Gruppe und die äthiopischen Sängerinnen, also Sänger und Sängerinnen auch. In deinem Buch Austropop, da schreibst du: Selten oder eigentlich nie habe ich die Austropop-Szene so friedlich, uneitel und gegenseitig unterstützend zusammenarbeiten gesehen. Du hast es vorhin schon ein bisschen so angedeutet. Aber Falco war ja nicht dabei, weil er mit Wilfried nicht in einer Reihe stehen wollte.
Ja, dazu gibt es eine Geschichte. Der Wilfried, den ich sehr geliebt habe, war am Schluss eigentlich mein bester Freund, bevor er gegangen ist. Der Wilfried hat sich nie ein Blatt vor den Mund genommen und hat ein Lied veröffentlicht, wo er irgendwas mit der Falke hölzelt vor sich hin.
Oder ja, ich hab's da. Ich spiele das kurz ein. Ja, das Lied heißt Der Wiener und ist von dem Album sehr, sehr arg. Und weißt du, was er singt? Er singt: Mein Haustier ist ein Falke, der hölzelt so vor sich hin, er hört auf den Namen Hansi, heiße Luft ist sein Lebenssinn.
Dann hören wir es uns an.
In Wien wohne ich im Gemeindebau, mein Loft habe ich in New York. Aber was erzähle ich, sie lesen doch Zeitung, sie haben recht, bin wirklich sehr, sehr arg. Mein Haustier ist ein Falke, der hölzelt so vor sich hin. Er hört auf den Namen Hansi, heiße Luft ist sein Lebenssinn. Ich bin drin, ich bin drin, in der Szene, so heißt die Szene in Wien. Ich bin der Wiener.
Der Wiener,
was das hast du da los in Wiener? Ich bin der Wiener.
Der Wiener,
sie sind drin, aber ich bin drinnen. Ich bin so cool, dass ich glaub, ich bin. Ich bin der Wiener, schlechthin.
Also und der Falco war beleidigt.
Und der Falco war beleidigt und obwohl der Falco damals, also wir haben gerade Amadeus gemacht, wir waren sozusagen dicke Haberer, der Hans und ich. Wir kannten uns ja seitdem ich 17 war und er 18. Also mein allererster professioneller Job im ORF, als ich Volunteur war, sozusagen quasi der Azubi.
Praktikant, kann man auch sagen.
Heute würde man sagen Praktikant. Haben sie mich geschickt zu einem Konzert von einer Band, die noch nie gespielt hat, die hieß Hallucination Company unter der Leitung vom berühmten Wickerl Adam, Godfather of Austropop. Und dort waren zwei Hansis, der Hansi Lang und der Hansi Hölzl, die neben dem Wickerl auch gesungen haben. Und dann haben wir uns in der Garderobe getroffen. Es war so, die haben da alle so grüne Zigaretten geraucht, die so komisch gerochen haben. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Und auch so ein klares Getränk. Das war aber nicht Wasser, sondern irgendwas anderes. Könnte Wodka oder so. Und da haben wir uns sehr schnell sehr gut angefreundet. Ich war 17, ein Bub quasi, ein junger Bub. Und der Hansi war 18. Und so entstand unsere Freundschaft, bevor er noch Falco war. Und bevor er noch berühmt war. Und das ist der Grund, warum ich auch dann mit ihm alle Videos drehen durfte. Also wir waren wirklich gut und ich war eigentlich auch beleidigt. Ja, ich habe gesagt, ja, steh doch da drüber und so weiter. Na, mit dem Wilfried. Es war ihm nicht auszureden. Aber noch pikanter ist die zweite Person von den großen Austropop-Stars, die nicht dabei war, nämlich auch die von mir sehr verehrte Stefanie Werger, weil die hat ein Abmagerungsprogramm gemacht und konnte daher nicht für die Hungernden in Äthiopien singen.
Mhm. Punkt. Ich wollte es gerade sagen.
Eine Abmagerungskur. Ja. Das war ein bisschen ironisch.
Ja. Das heißt, also Wilfried und Falco, da bist du echt zwischen den Stühlen gestanden.
Ja, das ist mir ja öfter passiert. Schau, später habe ich ja bei der Gründung von Austria 3 indirekt mitgeholfen, weil wie ich das gehört habe, habe ich gesagt, das muss man mitfilmen. Und ich habe das Theater an der Wien auf eigene Kosten mitgefilmt. Es wollte kein ORF und keine Sendeanstalt, wollte das, da muss man sich mal vorstellen. Ambrus Fendrich Danzer, das war damals ein One-Off-Konzert, weil sie wollten nur ein Konzert für die Obdachlosen. Haben die zu dritt so eine Initiative gegründet, die sehr lobenswert war. Und ich habe gesagt, das muss man festhalten, wenn ihr zu dritt auf der Bühne steht, das gibt es ja vielleicht nie wieder. Und da gab es ja immer wieder auch sozusagen Animositäten, oder wie sagt man da?
Ja, hast du hübsch gesagt. Ja,
zwischen den, wobei der Tanzer nicht, also der Georg war ja überhaupt für mich der Poet und der über allen, der hat immer nur geocht. Ja? Mhm. Aber es gab da verschiedene, wie soll ich sagen, Eifersüchteleien hin und her. Einmal kann ich mich erinnern, da bin ich mit Wolfgang Ski gefahren gewesen in Weidring in Tirol, wo ich oft war. Und dann hat er einen Anruf gekriegt, dass der Reinhard Fendrich ein Bandmitglied von Austria 3, weil das war ganz sorgfältig zusammengestellt. Jeder durfte einen Musiker von seiner Band mit reinbringen. Mhm. Also der Georg hat den Uli Bär mit reingebracht, der Reinhard seinen Bruder Harald als Bass und der Wolfgang den Schlagzeuger Harry Stampfer, der heute noch mit Wir 4 die Austria 3 Hits spielt. Und dann wurde er angerufen von seinem Manager, der Wolfgang, und hat gesagt, der Reinhard hat seinen Bruder rausgeschmissen von der Band. Ja? Mhm. Und der Wolfgang ist ausgezogen, sagt, bist du wahnsinnig, wir haben ausgemacht, das machen wir immer zu dritt und so. Und sag alles, oh, ich will mit dem nimmer mehr in einer Garderobe sein, ich will den gar nicht mehr sehen und denkst, naja, und ich war auch dazwischen, ja, so. Und drei Wochen später war das Konzert und sie sind natürlich in einer Garderobe gewesen und so, alles wieder gut. Ja. Es gab aber eine Zeit, wo die wirklich eine lange Zeit nicht miteinander gesprochen haben, Ambrus und Fendrich, ja.
Während es Austria 3 gegeben hat?
Oder? Während es Austria 3 gab, wirklich? Ja. Und die haben sich dann wieder versöhnt. Ich habe jetzt das nicht im Kopf, ich kann mir Zahlen so schlecht
macht
merken.
Nix.
Aber da gab es wirklich eine Zeit, wo Funkstille war. Mhm. Ja.
Was ist denn dein Lieblingssong von Austria 3?
Also Austria 3 war ja ein Projekt, das ausschließlich schon bestehende Hits in neue Form gegossen hat, in dem alle drei es gesungen haben mit aufgeteilten Rollen. Und das einzige Lied, das Austria 3 als Austria 3 aufgenommen hat, das nicht schon vorher ein Hit war, war das Lied Freunde, was eine Coverversion eines englischen Liedes ist und es heißt, Weißt mein Freund bist. Ja? Und das ist mein Lieblingslied, weil erstens einmal sagt das sehr viel aus über die Band, die ja sowas in Deutschland hätte es ja nie gegeben, stellt er vor, Grönemeyer, Peter Maffay und Udo Lindenberg und Westernhagen stehen zu dritt oder zu viert auf der Bühne, unvorstellbar. Mhm. Also das ist was typisch Österreichisches, wo der österreichische Schmäh und doch die Freundschaft, also Ambrus Danzer waren ja schon lang Freunde und der Reinhard ist da etwas später dazugekommen. Und deswegen ist das mein Lieblingslied.
Der Weg ist lang. Ich weiß nicht, wohin er führt. Ich gehe nicht allein, weil du bist bei mir. Stark nur um dich zum Traum. Weißt, mein Freund bist, kannst nie zu schwer sein, solange ich lebe. Wird der Weg der Meine sein. Du bist mein Carlos, der Quick, erscheint mir leid. Und ich weiß, dass für mich kein Ort Welt gibt. Lässt mein Freund ist, kannst nicht zu schwer sein.
wenn wir jetzt vorher vergessen haben, gut, das sagt Schmetterlinger, es war damals auch der Willi Resetaritz natürlich dabei, Vulgo, Osman Kurti später. Und die, was man auch vielleicht nicht weiß, ist, die Schmetterlinge haben bei fast allen Austropop-Hits im Hintergrund Chor gesungen. Mhm. Also ob das der Hofer war oder bei irrsinnig viel Ambrus Fendrich Tanz, aber auch andere Künstler, weil die so wahnsinnig gut Harmonien machen konnten. Mhm. Später wurden sie, weil sie dann auseinandergegangen sind, von Opus abgelöst. Opus, die auch dabei waren natürlich bei Austria für Afrika, haben zum Beispiel bei Junge Römer von Falco den Chor gesungen. Mhm. Ja? Also sozusagen, da gab es schon, und zwar gar nicht nur die Wiener Szene, sondern auch die Grazer und in Vorarlberg der Bilgeri mit Köhlmeier und was immer. Es gab sozusagen da schon ein Zusammenhaltsgefühl. Und das war irgendwie so wie, wir kehren alle zusammen und relativ wenig Eifersüchteleien, vor allem beim Austria für Afrika Projekt, während sich das später ja sehr, sehr zersplittert hat. Mhm. Ja.
Was vielleicht auch wirklich nur die Hardcore-Fans wissen, und zwar die Hardcore-Fans vom Eurovision Song Contest, die Schmetterlinge, sind nämlich angetreten für Österreich 1977 in London mit dem Lied Boom Boom Boomerang.
Das übrigens der Lukas Resetaritz geschrieben hat.
Text, ja. Weißt du, wie viel das sie geworden sind?
Ich glaube, letzter, oder?
Vorletzte.
Ja.
1977 war es schon so weit, dass wir Vorletzte waren.
Aber das ist eine Ehre. Weil der Song, es war so, ich kenne die Redakteurin sehr gut, die bis heute eine liebe Freundin von mir ist, Dr. Ulrike Messer-Groll, die auch ohne Maulkorb-Chefin war und die eigentlich mich zum Moderator gemacht hat. Weil die hat gesagt, setz dich einmal hin und sag guten Abend bei ohne Maulkorb. Und ich habe mich hingesagt, okay, du bist am nächsten Sender der Moderator.
Sehr schön.
Ich war 17 oder 18. Aber die hat mit den Schmetterlingern schon einen Beitrag für die Goldene Rose von Montreux gemacht. Regisseur war damals ein sehr, sehr guter Freund von mir, Peter Seemann, der auch mit den Schmetterlingern in einer Wohngemeinschaft gelebt hat. Mhm. Und so kam die Idee, sich quasi über den Song Contest lustig zu machen. Das Video dazu, weil musste immer ein Video gemacht werden, war, dass die eigentlich auf einer Schallplatte, die sich dreht, das performt haben. Mhm. Ja? Und wenn man so will, haben sie mit einem Beitrag teilgenommen, der den Song Contest verarscht hat. Und das war natürlich klar, dass man damit nicht gewinnt, sondern dass da der letzte Platz eigentlich eine Ehre ist.
Ja, wobei, da gibt es ein paar andere Beispiele auch, oder? Alf Peuer zum Beispiel ist ja nicht weiter vorne gewesen.
Ja, und ich habe noch einmal ein Video gemacht, das war auch ein letzter Platz, und zwar André Heller hat geschrieben, heute in Jerusalem. Mhm. Und das hat die damalige Ehefrau von Peter Wolf gesungen, mir fällt jetzt leider der Name nicht ein. Und das war in Jerusalem, sozusagen, da war vorher im Vorjahr der israelische Beitragssieger. Mhm. Und das ist auch mit Bomben und Granaten als zu spekulativ, wo es ein sehr schönes Lied war. Mhm. Das haben wir verfilmt, da steht sie auf einem Steinbruch und wir sind mit dem Hubschrauber herumgeflogen. Das war für die damalige Zeit ein Wahnsinn. Ja, also,
aufwendig.
Ja, und das war das Video. Wilfried ist auch letzter oder vorletzter geworden, weil ihm die Stimme versagt hat.
Mona Lisa war das.
Das war schaut, weil der Friedl hat an sich eine unheimlich gute Stimme gehabt, aber dort, es passiert halt. Das war damals noch die Zeit, da durfte man nur live singen. Mhm. Ich glaube, das hat sich geändert.
Man durfte nur live singen und vor allem in der Landessprache.
Genau. Also, was ich zum Wilfried sagen möchte, ist, damals, ich habe immer gesagt, das ist das Dynasty vom Austropop. Ich habe in Burgersdorf gewohnt, der Peter Cornelius ebenfalls in Burgersdorf. In Pressbaum hat der Ambrus gewohnt, eine Ortschaft weiter hat der Danzer gewohnt und der Wilfried war auch in Pressbaum. Also wir haben alle haben uns immer mit Nikodemus getroffen in Burgersdorf. Ja,
das gibt es übrigens heute noch.
Niki Neuntafel.
Hauptplatz,
ja.
Genau.
Und am Hauptplatz. Und der Wilfried war so ein herzensguter Mensch, ja, und er war vor allem die Rockröhre Österreichs. Das war der Joe Cocker von Österreich. Ich habe mehrere Konzerte gedreht mit ihm. Der hat eine Stimme gehabt und eine Präsenz und ein Botzenlackel, ja, so wie sein Sohn Hannibal, der heute noch zu mir Onkel Rudi sagt.
Ah,
das ist ganz süß.
Weil
den kenne ich, seitdem er ein kleiner Geschraub war. Und wie er als Bassist bei kleinen Gelegenheiten so ein bisschen gespielt hat im Eck, während irgendwelche Partys waren.
Heute ist er Bassist bei 5/8 in
Ehren. Und heute mit 5/8 in Ehren, eine weitere junge Austropop-Band, tolle Erfolge feiert. Mhm. Ich bin großer Fan von denen.
Ich auch.
Und er sagt ihm, und jetzt sagen inzwischen alle zu mir Onkel Rudi. Und jetzt haben sie die neue Platte rausgebracht, ist drauf gestanden, danke an Onkel Rudi.
Sehr nett.
Aber der Wilfried war bis zu seinem Ende wahnsinnig unterschätzt, weil er ja mit Zivui Zivui kam er eigentlich als Nummer eins und als ganz großer Star. Ja. Mhm. Und er war auch viel auf Tournee, hat dann mit Viergesang eine unheimlich interessante Variante, wo er eben mit vier Stimmen nicht volkstümliche im Sinne von dumm, sondern wirklich Volkslieder gesungen hat in einer sauberen und korrekten Form, ohne da sozusagen Musikantenstadel abzudriften.
Das war auch A Cappella, glaube ich, oder?
Genau, A Cappella. Und ich finde, dass er eben wahnsinnig unterbewertet blieb und dann hat ihn halt diese fürchterliche Krankheit, ich habe da sehr, sehr viel mit ihm noch geredet in der Zeit und weiß von seiner Frau, dass ihm das sehr wichtig war und so weiter. Mir gegenüber hat er immer so getan, wenn alles in Ordnung war, da habe ich gewusst, das muss schlimm sein, weil wenn irgendjemand sagt, ja, ich habe zwar jetzt eine Chemo, aber es ist keine richtige Chemo, sondern nur eine Dings und war, also es war sehr, sehr traurig. Wie alle eigentlich. Ich meine, wann immer jemand geht, der Falco ist gestorben in der Nacht nach meinem Geburtstag, ja, wo er eigentlich in Wien hätte sein sollen, um in einer Superband mit Queen zu einem Geburtstag aufzuspielen. Und er hat sich aber für was anderes entschieden und das hat zu seinem Tod geführt. Also, und der Friedel, wie wir immer gesagt haben, der Wilfried, sozusagen dem müsste man eigentlich ein Denkmal bauen, weil er hat, was wenige wissen, die erste allgemeine Verunsicherung hätte es vermutlich ohne Wilfried nicht gegeben, weil der ursprüngliche Sänger von der ERV war der Steinbecker, der hat dann aufgehört und der Wilfried hatte noch einen Plattenvertrag bei der EMI für ein Album und hat dann gesagt, er macht jetzt den Sänger und damit hat die ERV eine Platte herausbringen können, obwohl sie kein Mensch gekannt hat. Die haben ja in kleinen Beiseln gespielt. Das war eigentlich ein Musiktheater, sehr politisch angehaucht, positiv in meinem Sinn, weil kritisch. Und er hat ihnen quasi die Plattform gemacht und bei der Plattenfirma sind sie dann auch ewig geblieben. Mhm. Ja? Also er war auch einer, der andere unterstützt hat, wenig egoistisch war. Wenn du sagst, der Kolonowitz ist ein guter, sympathischer Mensch, das war der Wilfried genauso. Mhm. Und ja, im Buch beschreibe ich die Heidelbeeren, die keine Heidelbeeren waren. Und das kannst du ruhig einspielen. Mir gefällt sehr gut ein Spruch von einem anderen Lied, das ist nur erschienen in seinem Buch, er hat einmal ein Buch rausgebracht. Da sagt er die Textzeile, aus wenig wird nie viel. Moment. Aus nix wird meistens wenig, aus wenig wird nie viel, so rennt das Gespür oder so ähnlich. Das ist jetzt nicht ganz korrekt beigetreten, ja. Aufgesagt. Wilfried, ein großer Ikone, eine große Stimme, wir vermissen ihn sehr.
Heidelbeeren, ich esse ab heute nur mehr heiße Heidelbeeren, auch wenn sie mir von euch schon lang verboten werden. Und ein für alle Mal möchte ich jetzt eines klären, ich verzichte nie und nimmer auf die Heidelbeeren, denn Wiener Schnitzel möchte ich mich ab heute verwehren. Halleluja, Heidelbeeren, auch wenn sie ihren Kopf jetzt beideln werden. Ja, wie denn, was denn? Wo sind wir denn da? Ja, wie denn, was denn? Der Volksmund spricht, wer einmal heilt, dem traue ich nicht. Heidelbeeren, oh nein, das sind nicht ganz normale Heidelbeeren. In meinem Kopf, da kann ich sie schon läuten hören. Sie sind so frei wie deine grünen Augenstern. Sie mögen auch die Kasperl nicht mit den Gewehren. Du weißt nicht, was ich mein, das höre ich gar nicht gern. Halleluja, Heidelbeeren, oh, das tut mir leid, ich wollte sie nicht belehren. Ja, wie denn, was denn? Wer glauben sie, dass sie es sind? Ja, wie denn, was denn? Ja, wie denn, was denn? Der Volksmund spricht, wer einmal heidelt,
Und der Tanzer gehört da auch dazu natürlich.
Für mich war und ist, weil sein Werk besteht ja weiterhin, der Georg Tanzer der Poet des Austropop. Was wenige wissen, ist, der Mann war wahnsinnig gebildet. Er hat zum Beispiel spanische Bücher übersetzt ins Deutsche, die auch erschienen sind. Mhm. Er war Vorsitzender von SOS Mitmensch, eine Organisation, die sich um benachteiligte Mitbürger und so weiter kümmert. Und der Georg war ein wahnsinnig guter Freund von mir. Und ich habe damals kurz hintereinander noch für den ORF zuerst ein großes Porträt über den Wolfgang Ambros gemacht, das ist hoffnungslos selbstbewusst. Dann habe ich ein Jahr später ein 90 Minuten Hauptabendprogramm, damals noch, ja, 20.15 Uhr Austropop-Doku, kann man sich gar nicht mehr vorstellen heute. Ja. Statt Let's Dance, Ambros, yeah, selbst, ja, also. Dann Fähndrich, der Film hieß Fähndrich jetzt. Und dann habe ich einen über den Georg gemacht. Und das war fix und fertig und Interviews und da und bei ihm gedreht zu Hause und in Spanien, in Malaga, wo seine Frau ein Haus gehabt hat und so weiter. Und dann hat er, weil der Tanzer sozusagen von den dreien der am wenigsten berühmteste war, nicht und nicht im ORF einen Sendetermin bekommen. Mhm. Ja, meine Redakteurin, die von mir sehr geliebte Ursula Stiedl, ist schon zu Hause in wohlgeverdienter Pension, hat immer gesagt, Rudi, ich habe keinen Sendetermin, ich habe es wieder vorgeschlagen, ich habe keinen Sendetermin. Und dann passierte etwas, was den Zynismus der österreichischen Medienbranche, es betrifft nicht nur den ORF, alle betrifft. Dann hat der Georg im Profil bekannt gegeben, dass er Krebs hat und einen Tag später hatten wir einen Sendetermin. Mhm.
Sehr, ja, österreichisch eigentlich.
Ja, und dann habe ich mich aber geweigert, das in meinen Film umzuschneiden und habe gesagt, der Georg Tanzer wird nicht nur durch seine Krankheit Krebs definiert, sondern der ist ein Poet. Und habe den Film dann genannt Georg Tanzer, ein Porträt oder zwei? Fragezeichen. Und habe, nachdem der Film fertig war, ein Interview mit ihm angehängt, das ich ein bisschen editiert habe, schon mit dem Kapperl, wo er über seine Krebskrankheit redet, aber Statement auf Statement auf Statement und dann was aus. Mhm. Weil ich gesagt habe, es ist völliger Schwachsinn, das Lebenswerk eines Künstlers, der jetzt gerade gegangen ist, gleich mal einfach, ja, und der von Krebs erkrankt und so weiter, das hätten sie gern gehabt. Nur ich habe ja Gott sei Dank immer nur das gemacht, was ich wollte, deswegen habe ich ja bei diversen Medienunternehmungen Anführungsstrichen keinen guten Ruf. Für mich ist es ein guter Ruf, weil ich habe mir nie was reinreden lassen. Und notfalls bin ich gegangen und habe gesagt, habt's mir gern. Mhm.
Du sagst, der war am wenigsten bekannt, der Georg Tanzer.
Also in Österreich.
Wirklich?
Ja.
Im Vergleich mit
Fähndrich? Darf ich dir sagen, dass der Georg Tanzer hatte eine Zeit, da war er in Deutschland ein Superstar. Mhm. Der hatte die Münchner Olympiahalle ausverkauft und so weiter. Und dann, als er aus Deutschland wieder zurückkam, hat er gespielt im Metropol. Ja, mhm. Was auch nicht schlecht ist, aber sozusagen das war ungefähr die Größenordnung. Und erst deswegen habe ich mich so gefreut über den Erfolg von Austria 3. Mhm. Erst mit Austria 3 ist er wieder in die Range gekommen, in der er früher einmal war. Du musst denken, er hat ja früher gesungen Hupfing Gatsch, yeah, und dann Nockert im Havelka, da, yeah, war er natürlich ein Superstar. Genau. Aber dann hat er sich ja entwickelt. Mein Lieblingslied von Georg Tanzer ist übrigens Die Freiheit. Sein Lied, das aktueller ist denn je, man braucht nur noch Amerika, Russland, Ukraine und sonst irgendwo hinschauen. Mhm. Auch Österreich mit den, wie soll ich sagen, mit den unappetitlichen Menschen, die sich hinter einer Partei da verstecken.
Vor ein paar Tagen ging ich in den Zoo. Die Sonne schien mir warms Herz so froh. Vor einem Käfig sah ich Leute stehen, da ging ich hin, um mir das näher anzusehen. Da ging ich hin, um mir das näher anzusehen. Nicht füttern stand auf einem großen Schild und bitte auch nicht reizen, da sehr wild. Erwachsene und Kinder schauten dumm und nur ein Wärter schaute grimmig und sehr stumm. Und nur ein Wärter schaute grimmig und sehr stumm. Ich fragte ihn, wie heißt denn dieses Tier? Das ist die Freiheit, sagte er zu mir. Die gibt es jetzt so selten auf der Welt. drum wird sie hier für wenig Geld zur Schau gestellt. Drum wird sie hier für wenig Geld zur Schau gestellt. Ich schaute und ich sagte, lieber Herr, ich sehe ja nichts, der Käfig ist doch leer. Das ist ja gerade, sagte er, der Gag. Man sperrt sie ein und augenblicklich ist sie weg. Man sperrt sie ein und augenblicklich ist sie weg. Die Freiheit ist ein wundersames Tier und manche Menschen haben Angst vor ihr. Doch hinter Gitterstäben geht sie ein, denn nur in Freiheit kann die Freiheit Freiheit sein. Denn nur in Freiheit kann die Freiheit Freiheit sein.
Zu dem Warum.
Okay.
Du hast gesagt, die Steffi Werger war damals nicht dabei.
Ja.
Und die Marianne Ment war auch nicht dabei.
Ja, wobei die Marianne Ment, das kann ich mich nicht mehr erinnern.
Ja.
Ob wir sie vergessen haben.
Ja.
Weil sie halt die ältere Generation ist, das würde mir sehr wehtun und würde mich jetzt nachträglich noch entschuldigen bei ihr. Oder ob sie keine Zeit hatte, aber nicht aus so einem blöden Grund wie die anderen zwei, das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr.
Ja. Weil die Maria Bill ist eigentlich dann die einzige Austropop-Frau,
die in der ersten Sängerin von den Schmetterlingen.
Und die Schmetterlinge, genau.
Ja. Die Beatrix Neuntlinger.
Und wenn man jetzt so irgendwie schaut, in den 80er Jahren, Austropop, das war schon sehr männerdominiert. Wo waren die ganzen Frauen? Also mir ist noch eingefallen, die Jazz Kitty war damals, glaube ich, auch schon in aller Munde irgendwie.
Ja,
oder?
Aber die Jazz Kitty war damals keine Sängerin, sondern die hat eine Lokalbesitzerin, die cool war und lustig war.
Ja.
Mit der Jazz Kitty haben wir ja ein Interview gemacht, und zwar über Sex im Pop. Mhm. Ja. Und da hat sie den.
Das war sicher spannend,
ja,
oder?
Weil ich habe mir da diverse Frauen mit der Dana Gillespie habe ich in der Badewanne gemacht.
Mhm.
Und
Interview.
Das Interview, ja. Das habe ich auch so gesendet. Ja. Das ist, war legendärer Skandal in Österreich.
Mhm.
Also für manche Zeitungen.
Ja.
Wir haben uns abgehauen drüber. Aber die Jazz Kitty habe ich interviewt und dann hat sie diesen berühmten Spruch gesagt, also der Mike Jagger, der reißert mir nicht einmal nichts aus, reißert mir der Mike Jagger. Und das habe ich drin lassen, das finde ich großartig. Gell? die liebe ich auch heute, aber die als Sängerin entwickelt hat sie sich viel später. Also die Jazz Kitty war ein Szene-Unikum und eine Ermöglicherin und Lokalbesitzerin und so weiter. Aber damals, ja, sie hat, glaube ich, mitgemacht bei Tradivarl.
Ja.
Da hat sie eben eine von vielen Rollen gespielt. Mhm. Aber nicht jetzt so, wie sie eben dann später CDs gemacht hat und heute noch Konzerte spielt und so. Ja.
Ja.
Aber die Frauen waren prinzipiell, na, erstens einmal waren die ganzen Männer ja ziemliche Machos, muss man ja dazu sagen. Also sozusagen damals in den 80er Jahren. Und außerdem, es gab nicht so viele. Also es war jetzt nicht so, dass niemand beachtet wurde, sondern ich habe das immer wieder, ich habe zum Beispiel eine Fernsehserie gemacht für einen Fernsehsender, Austropop-Legenden. Und da habe ich 30 Folgen gemacht. Und ich konnte nur, Marianne Ment hat eine Folge bekommen, die Maria Bill. Und dann habe ich und die Christina Stürmer aus, von 30, drei.
Ja.
Und dann habe ich nur eine Sammelsendung gemacht von Frauen, die oft nur eine kurze Zeit lang irgendwo dabei waren.
Mhm.
Sozusagen heute ist das anders, Gott sei Dank.
Du, eine Sache habe ich noch gefunden. Also 2004 gab es ein weiteres karitatives österreichisches Musikprojekt. André Heller hat das initiiert aufgrund des Tsunamis im Indischen Ozean. Austria for Asia hat das geheißen. Und da haben wirklich unglaublich viele Musikerinnen und Musiker mitgewirkt, die kann und will ich jetzt gar nicht alle aufzählen. Und der Song hat geheißen, Deine Hilfe wird gebraucht. Und warum gibt es jetzt heute vergleichsweise wenig Projekte in dieser damaligen Größenordnung? Weil Themen hätten wir eigentlich genug.
Ja, bei dem Austria for Asia war ich übrigens nicht beteiligt, aber nur, weil ich nicht gefragt worden bin. Wobei ich hätte, glaube ich, das Video machen sollen und sie dann nicht ausgeben, keine Ahnung. Es ist natürlich so, dass man dann nach einiger Zeit vom Publikum her eine gewisse Übersättigung wahrnehmen konnte. Dass sozusagen, und nicht jetzt wegen jeder Sache, die auch wirklich es wert gewesen wäre, der zugehörige Benefizsong entstehen musste. Also heute gibt es natürlich von Hilfe für Ukraine bis, ich weiß nicht was, ja.
Klimaschutz.
Klimaschutz, richtig.
Gegen Rechts, was auch immer, ja.
Vielleicht ist es auch so, dass sich niemand findet, der sich die Arbeit antut, die alle zusammenzuholen. Mhm. Oder auch, ich spekuliere jetzt nur, ja. Oder auch eben viele Leute mit sich selbst beschäftigt sind, dass sie, wenn sie gefragt würden, würden es mitmachen, aber keiner würde es selber auf die Beine stellen. Ich kann es dir nicht sagen. Mhm. Ja. Ich bin auf jeden Fall, ich finde, ich habe meinen Beitrag geleistet und ich bin auch jetzt, also ich bin sehr gut mit Wanda und Bilderbuch und Stürmer überhaupt, mit der habe ich ja auch viel gearbeitet. Aber sozusagen, ich sehe mich jetzt auch nicht in der Rolle da als Elder Statesman noch einmal da irgendwie. Ich finde, ich habe das, was man machen konnte, schon getan und habe auch für den Austropop genug in meinem Leben Zeit und Energie und Hirnschmalz verwertet. Das müssten Jüngere machen.
Mhm. Aber auch im internationalen Zusammenhang ist es doch so, ich habe vor kurzem oder vor einem Jahr, ist jetzt doch schon vielleicht her, gab es diese Netflix-Dokumentation über We Are The World. Mhm. Und da sind alle zu Wort gekommen, der Lionel Richie, die halt damals das organisiert haben. Und ich habe mir gedacht, das wird auf Netflix gezeigt, das sehen ich weiß nicht wie viele Menschen auf der ganzen Welt und es kam aber dann nichts mehr, weil ich mir gedacht habe, na, das wird vielleicht gesendet, weil vielleicht schon irgendwo wer was in der Lade hat und den nächsten Charity-Song irgendwie veröffentlicht.
Ja, We Are The World hatte den Vorteil, das wurde einen Tag nach der Grammy-Verleihung aufgenommen, da waren alle in Los Angeles.
Sensationelle Geschichte.
Ja? Ja. Und dadurch war es besonders einfach, die sozusagen, heute gehen gar nicht mehr alle zu den Grammys oder nur mehr die nominiert sind oder nur mehr die wissen, das was gewinnen. Und es hat sich sozusagen durch die wahnsinnige Kommerzialisierung, die natürlich damals auch schon war, aber es hat sich noch weiter potenziert, sind so viele Managements involviert, dass damals waren eben zwei Leute die Eisbrecher bei We Are The World. Das eine war der Bob Geldof und das andere war der Harry Belafonte. Mhm. Ein Civil Rights, der neben dem Martin Luther King für Menschenrechte gegangen ist auf der Straße, wo es noch gefährlich war, weil die Rechtsaußen Amerikaner mit Gewehren gegen die geschossen haben. Ja. Und wenn der natürlich anruft oder sagt, machen wir das gemeinsam, dann sozusagen gibt es eine Person, wo jeder sagt, na gut, da muss ich jetzt mitmachen, weil das ist eine Größe über den Popstar-Status hinweg. Aber ich meine, U2 wäre zum Beispiel so eine Band oder der Bono wäre so eine Person, der das durchaus könnte, der sich ja auch sehr politisch engagiert. Aber ich weiß es nicht. Mhm. Ich würde es mir auch wünschen, dass, dass auch international wieder solche Dinge mehr in den Vordergrund treten. Schauen wir mal. Ich erzähle dir eine Geschichte. Es war mal ein ganz junger Schülerzeitungsredakteur, 13 Jahre alt, für eine natürlich kritische Schülerzeitung. Und da in der Schülerzeitung ging es natürlich auch um Popmusik und in der damaligen Zeit viel um Austropop. Und der Schülerzeitungsredakteur war ein Fan der Gruppe Schmetterlinge und hat sich ein Interview ausgemacht mit den Schmetterlingern. Das war der Willi Resetaritz und der kommt dorthin. Das war damals die Wohngemeinschaft von den Schmetterlingern. Da haben 3 oder 4, der Schulli Herrnstadt, eben der Peter Seemann, der auch Regisseur war und so weiter, gewohnt. Und läutet dort mit schweißigen Händen an der Glocke und die Tür geht auf und der lässige Willi Resetaritz steht mit dem Chick im Mund und sagt, komm eine. Ja, gut. Ich muss gestehen, der Schülerzeitungsredakteur war ich.
Das haben wir uns alle schon gedacht.
Und es hat mir dann der Willi Resetaritz ein dreistündiges Interview gegeben, als wäre ich ein Redakteur von der New York Times und nicht von der Kritik, die im 19. Wiener Gemeindebezirk vertrieben wurde. Und erstens mal war er mir da wahnsinnig sympathisch und das sagt viel über den Willi aus, wie der gepolt war, ja, dass er eben sozusagen auch diese sogenannten kleinen Dinge genauso ernst genommen hat wie die großen, angeblichen. Und ich bin rausgegangen, habe die Tür zugemacht und habe mir gedacht, puh, das wäre vielleicht was, Rockstars interviewen als Beruf.
War naheliegend, oder? Sehr schöne Geschichte.
Lach mir nicht aus, aber ich wünsch mir nichts Schönes in der frisch gewaschenen Zeit. Als wie ein Vogel oder eine Feder mit dem Wind durch den Wald zu fliehen, damit den Winter sein Staub und sein Sand ein bisschen besser aus den Augen kriegt. Berg über den Leopoldsberg, Damscheln und Maseln, der Piroi und der Kuckuck haben pfiffen und geschrien. Aus der Rau zwischen Donau und Gramweih, über'm Biesenberg, wo die blaue Fahne aus Sedan. Lach mir nicht aus, aber ich wünsch mir nix Schönes in der frisch gewaschenen Zeit. Du bist wie ein Vogel oder ein Feder mit dem Wind durch den Wald zu fliehen, damit den Winter sein Staub und sein Sand ein bisschen besser aus den Augen kriegt. Damit den Winter sein Staub und sein Sand ein bisschen besser aus den Augen kriegt.
Willi Resitaritz und Stubenblues war das gestern vom Album Ella Petsch. Text von H.C. Artmann, Musik Herbert Berger. Du, Rudi, eine Sache noch. Es gibt einen Chefredakteur vom Magazin Hit, der hat 1971 gemeint, er hat den Begriff Austropop unter Anführungszeichen erfunden. Das ist der Peter Kupfer.
Ich kenne den Peter Kupfer
ja,
sehr gut.
Ja. Habe ich angenommen. Aber
der war auch Kurierredakteur, war der Kurier A dabei, viele, viele Jahre.
Stimmt das, dass der Begriff von ihm ist? Oder hast du das mal recherchiert im Zuge deiner Bücher, auch woher der Begriff kommt?
Also 1971 war ich ein ganz junger Bursch, noch schulpflichtig. Ich kann nur Folgendes sagen. Am Anfang, also wie Marianne Ment die Glocken, Georg Danzer, der Nocker, dem Havelka und der Hofer, hat man gesagt, Dialektwelle. Mhm. Da gab es den Ausdruck, meinen Recherchen nach Austropop noch nicht. Mhm. Ich kann nicht sagen, wer ihn zum ersten Mal verwendet hat. Das kann durchaus sein, weil der Peter Kupfer und der Rudolf John waren, obwohl sie später dann ganz was anderes gemacht haben, waren die ersten, die über Popmusik und Popkultur in den verschiedenen Medien geschrieben haben, an die ich mich erinnere und die ich recherchiert habe. Und es ist so, dass der Begriff Austropop ja durch mehrere Phasen gegangen ist. Es gab eine Zeit, da stand er eben für Ambros, Fendrich, Danzer, Werger, Maria Bill, Wilfried, da. Mhm. Und dann kam eine Zeit, wo es ein Schimpfwort war. Wo alle gesagt haben, der Austropop, das ist altmodische Klumpert und so weiter. Mhm. Ich habe unter anderem mit meinem Buch und auch mit meinen Sendungen immer dafür plädiert, den Begriff Austropop neu zu definieren, also zu deconstructen oder wieder neu aufbauen. Nämlich, Austropop ist Popkultur aus Österreich. Mhm. Das tut den Schirm weiter aufmachen. Ja. Und da ich ja auch, weil ich jetzt auf Tournee bin mit einem Programm, das heißt 100 Jahre Austropop durch ganz Österreich, sagen die Leute, wieso 100 Jahre? Sage ich, na gut, weil es den Austropop schon irrsinnig lang gibt und weil auch ein Josi Prokopetz, Autor von Der Hofer und Zentralfriedhof unter anderem, sagt, ohne Gwaltinger, Sowinetz oder auch Piron und Knapp, mhm. ja, in den, dass die schon zum ersten Mal Dialekt mit Musik verbunden haben. Natürlich mhm. keine Popmusik. Ja,
man aber, könnte sogar noch weiter zurückgehen zu Nestroy.
Wollte ich gerade sagen. Ja, und man dann sagt, eigentlich waren die Couplets von Nestroy mhm. auch schon irgendwann, dann sind wir bei 100 Jahre.
Ja.
Also einerseits fragen mich die Leute, wieso hast du schon 100 Jahre? Ich sage, weil es schon lang gibt, aber eigentlich gibt es ihn auch schon 100 mhm. Jahre. Nur ist uns das nicht bewusst. Und ich habe auch in meinen Fernsehserien immer wieder darauf geschaut, seid offen, keine Scheuklappen und besetzen wir den Begriff Austropop neu. Und inzwischen, die Stürmer hat mir für dieses Buch geschrieben, nein, für ein anderes, ich habe zwei Bücher im Austropop dass sie früher sozusagen damit nichts anfangen konnte, aber heute ist sie stolz, mit Ambros und Danzer in eine Reihe gestellt zu werden und Fendrich und Austropop genannt werden. Und das Gleiche gilt für Wanda und das Gleiche gilt für Bilderbuch.
Aber der Begriff hat ja trotzdem ein Alleinstellungsmerkmal, weil wir sagen ja auch nicht Austro-Jazz oder Austro-Rock. Ja. Das gibt es echt nur mit Austropop.
Ja, das einzig Vergleichbare ist der Britpop in England. Der umfasst aber auch nicht alles, was Popmusik ist, sondern eine Sparte.
Ja,
ja.
Stimmt.
Es ist interessant. Und ich bin dann deswegen abgekommen, es neu zu definieren, weil es weiß jeder, was man meint, wenn man sagt Austropop irgendwie.
Absolut.
Ja, es ist niemandem von uns ein besserer Begriff eingefallen. Der Josi Prokopetz sagt immer, der Austropop ist noch nicht tot, aber er riecht schon ein bisschen komisch und ich sage, der Austropop lebt.
Sehr gut. Ich möchte noch kurz Werbung machen für dein Buch, die Geschichte des Austropop in 20 Songs. Das Schöne ist nämlich, das ist wirklich ein Soundtrack zum Lesen. Also wenn man sich da Kapitel für Kapitel durchschaut, Marianne Mendes vertreten, Wanda, die ERV, Hubert von Geusern und viele andere. Und jeden Song kann man sich zum Kapitel auch dazu anhören. Schöne Idee.
Nicht nur das, sondern es haben mir alle Künstler, die drinnen vorkommen, in ihrer Handschrift den Text des jeweiligen Liedes geschrieben, was auf dem roten Papier ist. Das heißt, es ist auch ein Dokument, sozusagen, das ich irrsinnig schön finde. Ich bin immer für Dokumentieren, ja, und das ist ein kleines Extra. Und in der Mitte gibt es dann unheimlich schöne Fotopassagen, wo man den komischen Dollezahl in allen möglichen Verrenkungen sieht und drüber lachen kann. Das ist mir übrigens wichtig, dass man auch über sich selber lachen kann und dass ich immer wieder Dinge rausbringe, die zeigen, dass man selbst Eigenhumor hat, dass man sich selber nicht so wichtig nimmt, ja. Auch wenn es manchmal nach außen hin so scheint. Eines möchte ich noch sagen, bin mit der Leseshow 100 Jahre Austropop weltberühmt in Österreich auf Österreich-Tournee und am 25. Mai bin ich dann mit dem Orpheum in Wien. Ja, und ich lade alle ein, zu kommen. Das ist keine Lesung. Man kann sich das nicht vorstellen, bis man es gesehen hat. Ja, es ist eine Leseshow. Das heißt, ich lese kurze Dinge oder erzähle, wie die Geschichte von Willi Reisedaritz, die ist zum Beispiel aus der Show. Und dazwischen zeige ich Videos, die ich extra dafür zusammengeschnitten habe. Es kommen praktisch alle irgendwie vor. Ja, und auch viel Musik, aber auch Interviews vom Dykes bis zum Kranke und so weiter und kommen alle vor. Und es ist sehr unterhaltend, manchmal auch traurig und geht sehr in die Emotion. Die Maria Biel hat gesagt, jetzt fast hätte ich gewarnt am Schluss. Und der Ewald Pfleger von Opus hat gesagt, ich habe gar nicht gewusst, dass du so ein guter Schauspieler bist.
Na, ja. Bitte. Also alle hinkommen, 25. Mai.
Bitte, das wäre lieb. Ja.
Die letzte Frage. Was können Kunst und Kultur zu einer besseren Zukunft beitragen?
Erstens mal kann Kunst und Kultur zum Denken anregen. Die Künstler sind meiner Meinung nach immer die, die vorangegangen sind, die Entwicklungen, sei es politisch oder anderes, vorausgespürt haben und in ihren Werken oft weiter waren, als die Politik oder der Durchschnittsbürger bewusst war zu dem Zeitpunkt. Das gilt meiner Meinung nach bis ganz weit zurück von Mozart, Beethoven und ich weiß nicht was. Außerdem, was wäre denn Österreich ohne Kunst und Kultur? Ich meine, wir sind ein Kulturland, ja, nicht, und dazu zähle ich nicht nur die Opernhäuser, die wichtig sind und das Burgtheater, sondern auch viele, viele Facetten. Ich meine, ich bin aufgewachsen in einem Wien, das war grau. Und da hat es hauptsächlich Hochkultur gegeben und sonst eigentlich gar nichts. Ja, und hin und wieder Konzerte in der Stadthalle oder im Konzerthaus. Und wenn du dir anschaust, was es heute alles gibt für junge Kabarettisten, für Instrumentalisten, für Klassik, für Gesangstruppen, für Popbands, für Punkbands, für was auch immer, die Stadtbahnbögen, ist jeder zweite Lokal etc., hat sich da schon sehr viel verändert. Und deswegen bin ich auch zurückgekehrt nach Wien, weil ich habe ja fast 20 Jahre in Amerika gelebt, was auch nicht schlecht war, Miami und Los Angeles und New York. Aber seit Trump, und zwar schon der erste Trump, habe ich entschlossen, dass ich in dem Land nicht mehr leben will, aus den vielleicht verständlichen Gründen. Wobei die Dummheit ist auch kein amerikanisches Privileg. Also ich meine, die dummen Menschen, die Trump gewählt haben, gibt es in Österreich auch. Die wählen meistens die Freiheitliche Partei, ja, und glauben, der tut wirklich was für sie. Aber bis er dann einmal an die Macht kommt, dann werden sie sehen, dass das alles ganz anders ist. Meiner Meinung nach lügt der Herr Kickl mit der Wahrheit. Das hat einmal ein sehr gescheiter Mensch über den Jörg Haider gesagt. Und zwar der Wolf Biermann, ein Poet und ein Literat, den ich sehr, sehr schätze. Und der hat gesagt, der Haider, wie er sich damit beschäftigt hat, lügt mit der Wahrheit. Das heißt, er gibt den Finger in die Wunde, die richtig ist, wo es ein Problem gibt, nur seine Antworten sind die falschen. Ja, weil die komplexen Dinge, die heutige Zeit als Herausforderungen hat, sind eben nicht mit einfachen Lösungen zu lösen. Das geben diese Rechtspopulisten aber alle vor. Ja, am Schluss waren es die Ausländer oder die Moslems oder das. Früher waren es, unterm Hitler waren es die Juden. Und mit der verbalen Gewalt beginnt die Gewalt in einer Gesellschaft. Das sieht man jetzt in Amerika. Beim ersten Trump hat er nur alle Leute beschimpft und zwar heruntergemacht. Das würde in Österreich ja gar nicht gehen, weil jeder könnte klagen auf Verleumdung etc. In Amerika wird das Free Speech so hochgehalten, dass du alles sagen kannst. Ja. Und jetzt sieht man, was wirklich passiert. Dass Leute einkassiert werden und nach Salvador ins Gefängnis geschickt werden. Und wenn es heißt, das war ein Fehler, sagt er, ja und, ist halt ein Fehler. Und der krepiert dort. Also jetzt sieht man, dass es auch an die Menschen geht. Und dann wird es nicht nur die Ausländer, sondern wird es auch an Amerikaner gehen und so weiter und so weiter. Das ist meine, leider Gottes, nicht sehr positive Sicht. Aber das Einzige, was uns darüber hinweg hilft und Hoffnung gibt und möglicherweise Lösungsansätze und uns Kraft gibt, uns zu wehren, ist Kunst und Kultur.